So, wir haben 2. Korinther 3 aufgehört. Ui, ui. 2. Korinther, muss ich selber gucken, warte mal. Ja, genau, 2 haben wir fertig gemacht, also 2. Korinther 3. Wir sind immer noch in dem Teil, wo der Apostel Paulus sich rechtfertigen muss vor der Gemeinde. Dass er wirklich berufen ist in Apostel und dass er Autorität bekommen hat, das Wort auszulegen. Und weil das Problem war halt, ne, dass halt viele Irrlehrer reingekommen sind, viele Menschen reingekommen sind, die das Evangelium, das Jesus verkündigt hat, und die Apostel halt, die das verlassen haben und einfach was Neues gemacht haben, ein verweichliches Evangelium. Ein Evangelium, da sind wir heute drauf zu sprechen, noch ein anderes Evangelium, das Leute reingebracht haben, nämlich Juden, die zum Glauben gekommen sind, die haben Jesus angenommen, haben gesagt, Jesus ist toll und Jesus ist wichtig. Hey, grüß dich. Aber ihr müsst aber auch trotzdem den alten Bund halten. Ne? Ihr müsst euch an die Feiertage halten, den Sabbat zum Beispiel, oder an das, was Gott gesagt hat, was rein ist und was unrein, was ihr essen dürft und was nicht. Ihr müsst dies und jenes tun, halt, ihr wisst schon. Ne? Und also leben wie Juden. Ne? Und für Paulus war das ein Riesenanstoß, weil das Problem war, dass das gesetzliche Leute waren und religiöse Leute, die es irgendwie nicht kapiert haben, dass Jesus die Religion abgeschafft hat. Mit seiner Kreuzigung und Auferstehung. Dass Religiosität, Gesetzlichkeit und Gesetze nicht mehr in der Form benötigt werden, wie es im Alten Bund war, bevor Jesus kam und erfüllt hat. Paulus hat an einer anderen Stelle zu den Galatern gesagt, sie legen euch eine Last auf, eine neue. Eine Last, die nicht von Gott kommt, sondern eine Last, die sie selbst nicht tragen können. Und vielleicht kennt ihr das, ist nicht nur bei Juden so, sondern auch unter Christen kenne ich viele belastete Christen. Ne? Christen, die kommen und das Evangelium annehmen, aber trotzdem noch Lasten dazu bringen und sagen, das reicht halt nicht, um ein guter Christ zu sein. Ja? Um errettet zu sein, reicht Jesus, klar, aber du brauchst mehr, um Gott zu gefallen. Im Endeffekt, auch wenn sie das so nicht sagen, aber kommt es darauf hinaus, musst mehr tun, um errettet zu bleiben. Und es ist eine absolute Lüge. Und Paulus stellt das heute klar. Also fangen wir mal an zu lesen. In Kapitel 3, Vers 1. Ja, fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen. Brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? War damals üblich, dass die Apostel, wenn die Leute ausgeschickt haben, das haben wir im 1. Korinther schon gesehen, und dann haben die einen Brief mitbekommen. Oder wenn Leute, zum Beispiel von Korinth hier werden auch Leute ausgesandt mit Briefen, um Geld nach Jerusalem zu bringen. Und in den Briefen stand halt, der ist in Ordnung, im Grunde. Ne? Der ist mit Jesus voll okay, den könnt ihr annehmen als Bruder und anderen. Und hier ist halt Paulus und sagt so, ja, brauche ich jetzt auch so einen Schein, ja, vor euch. Eine Empfehlung vielleicht von Petrus, oder vom Johannes oder Markus. Unser Brief seid ihr selbst, Leute, in unserem Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Ja, nicht auf Steine und Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Ich finde es echt schön, dass er das Bild nimmt. Ne? Er sagt, hey, wir brauchen keine Empfehlungsschreiben, wir brauchen keinen Brief, weil ihr seid dieser Brief, das Empfehlungsschreiben. Wir haben euch gedient und wir sehen Gottes Geist wirken und die Früchte. Ne? Ich mag das so, dass es so einfach ist. Als ich zum Glauben gekommen bin, hat Gott mich sofort berufen in die Vollzeit Und ich wollte Gott mit ganzem Herzen dienen. Er kam in mein Leben, hat gesagt, hey, arbeite Vollzeit für mich, für die Gemeinde. So, nicht mehr für dich, nicht mehr für Geld, sondern einfach für mich. Und vertraue mir, dass ich für alles sorge. Und ich wollte halt sofort Bibelschule machen, weil das halt der deutsche Weg ist. So, wenn man was machen will, dann braucht man halt eine Ausbildung und dann hat man seinen Schein irgendwann. Und wenn man den Schein hat, dann darf man es machen. So ist es. So läuft es auch in vielen Gemeinden. Jemand sagt, ich möchte Pastor werden oder Pfarrer oder Priester oder sonst was. Und dann gehst du zur Schule, machst deinen Schein und dann steht drauf, ja, Sie sind jetzt Pfarrer oder Priester. Jetzt bin ich Pfarrer und jetzt darf ich Pfarrer sein. Das Problem ist, dass es wie in der Arbeitswelt läuft und oft sind Leute, haben zwar den Schein, dass sie was sind, aber nicht die Berufung von Gott. Und dann fehlt nach einer gewissen Zeit irgendwann die Leidenschaft und man ist ausgebrannt. So wie ich viele Christen kennengelernt habe, die denen eingeredet wurde, so ein jeder Christ muss Missionar sein, der aufs Missionsfeld geht. Jeder Christ muss ein Paulus sein, mit der gleichen Berufung, mit den gleichen Gaben. So. Und du siehst die Missionare, wie sie rausgehen, wie sie anfangen zu dienen in der Gemeinde oder Selbstgemeinde gründen oder in einem Projekt. Und dann irgendwann sind sie ausgebrannt. Warum? Weil sie das aus eigener Kraft gemacht haben. Nicht, weil sie berufen wurden vom Heiligen Geist. Paulus sagt ja, wir brauchen das gar nicht. Wir sind berufen und hier, ihr seid das Zeugnis. Ich bin echt froh, dass Gott fähig ist, dumme Fischer zu nehmen und einfach zu Aposteln zu setzen. Leute, die ungebildet sind und trotzdem das Wort so klar und so deutlich und so tief lernen und erklären können, einfach nur, weil Gott ihnen die Weisheit und Erkenntnis gibt. Gott gibt Wollen und Wirken. So, das ist für mich ein ganz wichtiger Vers gewesen, der ja ein bisschen meine Sicht so beeinflusst hat. So, und Paulus wird es heute ansprechen, so, dass Gott derjenige ist, der alles vollbringt und es nicht an uns liegt. Also lass uns weiterlesen. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zum Dienen des neuen Bundes. Zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Das kommt nicht aus uns, sondern das kommt von Gott. Und das habe ich so oft erfahren und ich glaube, einige hier sind. Gott hat mich genau in die Position gesteckt, immer, in der ich total unfähig war. Also von meiner Persönlichkeit her bin ich kein Leiter und bin kein Lehrer, bin niemand, der vor anderen sich gerne offenbart. Ich habe die größte Panik hatte ich gehabt vom Lobpreis, so vor anderen singen. So mein Herz und meine Seele zeigen, so mich laut machen, wie ich wirklich bin, wenn ich allein bin. So, aber trotzdem gibt Gott alles das, was du brauchst, um den Dienst zu tun. Das Wichtige ist, dass wir dienen wollen. Aber aus der richtigen Motivation heraus. Und das ist so schön, jemand, der vor Gott steht und der sagt, Herr, ich bin bereit. Lass mich nicht nur ein Brief sein, in den andere Menschen lesen, weil ich mache mich laut und offenbare mich so, dass die anderen lesen können, wer du bist. In mir, durch mich. Sondern ich möchte auch ein Füller sein in deiner Hand. Lass mich, benutzt du mich, führe du mich, führe du meine Worte und meine Wege, um in andere Herzen zu schreiben. Das ist ja dann trotzdem nicht unsere Ehre, wenn Gott uns bewegt oder uns Worte gibt, aber wir sind ein Teil davon. Wir berühren die Menschen, aber im Endeffekt ist es Gott, der alles dazu bewegt. Paulus sagt, ja, wir waren tüchtig, aber nicht wir waren eigentlich tüchtig, sondern Gott. Wir sind nämlich nicht mehr Diener des Buchstabens, sondern wir sind Diener des neuen Bundes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist Gottes, der macht lebendig. Ja, wir können so dankbar sein für Jesus. Weißt du, im Galater, ich habe es jetzt nicht rausgesucht, aber könnt es selber lesen, und im Römerbrief sagt Paulus, das Gesetz ist uns nur gegeben, damit wir erkennen, dass wir Sünder sind. Dafür ist das Gesetz erschaffen worden, die 10 Gebote. So, nur damit wir erkennen, dass wir nicht korrekt sind. Die 10 Gebote hat Gott uns niemals gegeben in der Absicht, dass wir sie halten. Sondern die 10 Gebote hat er uns gegeben, damit wir erkennen, dass wir sie nicht halten können. So, weil wir Sünder sind und nicht Gott. Weil wir nicht seine Herrlichkeit haben. Und wenn du das Gesetz betrachtest in der Bibel, dass Gott euch Mose gegeben hat, so dann siehst du sein Wesen da drin auch, ne? Seine Reinheit und seine Heiligkeit. So, und dann erkennst du, wie rein Gott wirklich ist und wie wahrhaftig und wie herrlich, ohne Dunkel, ohne falsch. So, und dann stehen wir Menschen vor diesem Spiegelbild, das er uns gibt durch seine Gebote, und wir erkennen, ha ja, das bin ich nicht, ne? Nein, ich bin ein Sünder. Und ich kann seine Herrlichkeit und seine Heiligkeit nicht gleich werden. Ist unmöglich, so sehr ich mich bemühe. Ich schaffe es nicht. Gott weiß das. So. Und deswegen sagt Paulus, ja, die Gebote, die Buchstaben an sich, die sind tot. Die bringen keinen Menschen zum Leben. Und das ist halt das Problem hier. Die religiösen Leute, die haben sich gern Christen hier genannt. So. Aber sie haben versucht, aus eigener Kraft Gott zu gefallen, weiter. Paulus hat gesagt, das ist so dämlich, weil deswegen musste ja Jesus Christus kommen, um die Gebote zu halten für uns, unser Schlachtlamm. So, und ihr macht ihn im Endeffekt damit lächerlich und klein. So, als ob Jesus nicht reicht. So, als ob sein Blut nicht genug ist. So, als ob sein Opfer unreichend ist für Gott. So. Der Buchstabe ist tot. Wir sind dazu, keine Ahnung, kennst du das? Ich könnte hier eine Schachtel hinstellen, wo die offen ist, wo drauf steht, nicht reingucken. Ist dann ein Gebot, das ich gebe. Muss man kontrollieren, wer alleine ist, so wer da nicht reinguckt. Ne? Weil wir sitzen da und wir wollen wissen, was da drin ist. Ne? So, und dafür, du siehst es hier, da steht drauf 30. Ich fahre 40. Ne? Ich versuche nicht schneller als 40 zu fahren, weil dann gibt es eine Strafe, aber ne? Bei 50, ich halte es nicht lange aus, diesen 50 zu halten. Ne? Und ich mag es überhaupt nicht, wenn jemand 45 fährt. Das nervt. Weil man möchte schon an die Grenzen dann wenigstens kommen. Ne? Vielleicht gibt es auch Leute, die haben mehr Geduld als ich. Bestimmt. Aber jeder hat so seine Regeln, die er einhalten kann, gut. Und dann hat man seine Regeln, wo man bis an die Grenze geht. Ne? Und manchmal darüber hinaus guckt. Wir sind nicht dafür gemacht, Regeln zu halten. Wir sind vielleicht dafür gemacht, aber diese Kraft, und die ist verloren gegangen im Garten Eden. Wir sind gefallen und sündhaft. Wir schaffen dieses Gebot nicht zu halten und nicht mehr das Kleinste auf Dauer. Deswegen sagt Paulus hier, hey, der Geist macht lebendig. Du kannst aus deiner Kraft Gott nicht gefallen, deswegen gefalle Gott durch Jesus. Ne? Durch diesen neuen Bund, der er ist. So, guck auf Jesus und vertraue ihm und richte dich nur auf ihn aus. So, du wirst Gott gefallen, weil er da seine Gerechtigkeit sieht in dir. So, wir hatten lebendiger Brief. Keine tote Schriftrolle. Sein offener Brief, den jeder lesen darf. Vers 7. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Steinen gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Mose schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitz, die doch vergänglich war. Wie sollte dann nicht der Diener des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Ne, Mose war auf dem Berg, hat Gemeinschaft mit Gott 40 Tage, kriegt die Gebote, ne, die 10, kommt wieder runter und strahlt wie ein Glühwürmchen. Und die Leute strahlt halt Gottes Herrlichkeit aus, sein Antlitz, wie auch immer das war, ich habe keine Ahnung. Aber die Leute waren geblendet. Ne? Gott hat das gemacht für uns als Bild, für was Geistliches. Ne? Und Mose sieht, dass die Leute das nicht aushalten, dieses Licht, diese Reinheit, diese Herrlichkeit, und versteckt sich über eine Decke. Ne? Jedes Mal, wenn er aus der Stiftshütte kam, vom Beten und Gemeinschaft mit Gott, hat er geglüht. So, ne? Also hat er seine Herrlichkeit verdeckt. Warum? Weil dieser Altbund, dieses Gesetz, diese toten Worte im Endeffekt konnten Jesus nicht offenbaren. Die Leute konnten Jesus nicht sehen, seine Herrlichkeit. So, es war verdeckt. Die ganzen Juden im Alten Testament, da waren nur wenige, die erkannt haben, das ist der Messias, Jesus Christus. Die Jesus gesehen haben, wenn sie das Alte Testament gelesen haben. Du siehst es im Neuen Testament in der Zeit dann, wo Jesus wirklich kommt, der Messias, auf den sie warten, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die sagen, unser Messias kommt. Jetzt müsste eigentlich der Messias kommen, wo ist er denn? Und dann kommt ihr Messias dieser neue Bund, ne, um die Decke wegzureißen, um Gottes Herrlichkeit sehen zu lassen, um zu erkennen, ich bin da, ich bin hier, aber guck, wie viele verdeckt waren, ne, von den Juden. So, ihre Herzen bedeckt waren mit der Decke. So, sie konnten ihr Messias nicht erkennen. Auch wie viel mehr Herrlichkeit hat denn Jesus als die Gebote Gottes? Wie, Vers 8, sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Jesus ist nicht gekommen, um das Gesetz auszulöschen oder wegzumachen. Nee, Jesus ist das Gesetz, das Gebot, das lebendige Wort. Ja, so ein, von daher, aber er ist die Verwirklichung von dem, das Bild von dem Wesen, das das Gebot nur beschreibt. Ja, Vers 10, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israel nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments die Decke unaufgedeckt, habe ich schon erzählt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag, Vers 16, sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Jesus hat aus dem Geheimnis eine Offenbarung gemacht. Und wir lesen das Alte Testament und wir erkennen Jesus drin. Wir lesen das Alte Testament und sehen, dass Gott unverändert ist zu der Zeit vom Neuen Testament. Dass Jesus schon immer da war. Dass jedes Ritual, jede Feier, jedes Gebot, jeder Festtag, jedes kleinste Teil in der Stiftshütte oder dann im Tempel, selbst die Bundeslade und selbst der Inhalt, so alles hat mit Jesus Christus zu tun. In allem hat Gott sich offenbart. So, Jesus war immer da bei den Menschen. Als Engel des Lichts oder wie auch immer, in einer anderen Gestalt. So. Aber Gott war immer da bei den Menschen. So. Das können wir ohne Heiligen Geist nicht erkennen. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe, Bibel zu lesen. Da war ich noch nicht bekehrt, weil mir das ein netter Christ geschenkt hat. Und ich habe angefangen zu lesen und das war interessant. Jedenfalls die ersten zwei Bücher Mose, dann habe ich aufgehört. So, aber das war interessant, aber ich habe da drin nicht Jesus erkannt, auch nicht Gott erkannt. Irgendwann kam ich zu dem Punkt, wo dann die ganzen Kriege waren und das Einnehmen vom Land und wo ich dachte, Völker ausrotten und so, was soll das? So, oh, das ist aber ein krasser Gott. Ne? Habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht Gottes Gnade da drin gesehen und seine Liebe. Oder den Grund, warum. Sondern ich dachte, es ist nur ein rachsüchtiger Gott so, und das ist echt zornig und wütend auf die Menschen. Ne? Eigentlich genau das, was ich nicht gesucht habe. So. Aber dann bin ich zum Glauben gekommen, habe mich bekehrt und der Heilige Geist hat es mir erklärt. Und auf einmal konnte ich sehen, hey, das ist ein echt gnädiger Gott, der 400 Jahre lang zu einem Volk immer wieder hinsendet und fragt und sagt so, bekehrt euch zu mir, weil ansonsten muss ich euch wegnehmen von dieser Welt. Also dreht um so und tut Buße von euren Sünden. Ansonsten, ich kann euch nicht auf ewig so bestehen lassen, weil ihr treibt es schlimmer und schlimmer. Aber 400 Jahre lang sagt ein Volk, nein, lass mich in Ruhe. Soll ich mit dir zu tun haben? Ja, und Gott nimmt sie dann weg. So ein oder Noah, wo die Flut kommt. 100 Jahre lang predigt Noah das Evangelium und sagt, tut Buße, dreht um. Ey Mann, ihr läuft alle so absolut falsch. Und die Leute sehen 100 Jahre einen Mann zu, wie er da ein Schiff baut. Auf Land. Ne? Und Noah predigt den Regen, was noch nie ein Mensch gesehen hat. So wie wir predigen, Jesus kommt wieder. Und wenn er wiederkommt, dann kommt die Flut und dann ist das Gericht da. So, dann ist es zu Ende. Also steigt ein in diese Arche, steigt ein in das Werk Gottes, in das wir gerade investieren und bauen. Wir sind die Prediger in der Gnadenzeit. Und die 100 Jahre in Noahs Zeit, das war Gnadenzeit, so wie wir jetzt hier sind. So, und wir bauen an der Arche und wir versuchen, so viele wie möglich reinzukommen. Und weißt du, und die lachen ihn aus. Und dann auf einmal passiert das, was passieren muss, weil Gott redet. Ein Vogel. Und das Wasser steigt und steigt und steigt und die Menschen ist vorbei. Keine Chance mehr auf Rettung. Wie bin ich da angekommen? Jetzt habe ich mich abdriften lassen. Aber darum geht es doch nicht. Wir sind der Brief, der lebendig ist und der ruft. Wir sind das lebendige Wort durch Jesus in uns. Er ist der, der uns aufzeigt, ich bin schon immer da und ich werde immer bei euch sein. Folgt mir nach und guckt auf mich. Und ich bin dafür so dankbar, weil ich bin echt ein Loser. Ich versuche mich so intensiv wie möglich gerade zu laufen und alles richtig zu machen, so gut wie es mir nur geht. Mein Herz schreit nach Dienen und ich möchte dienen, so gut wie es geht in seiner Kraft. Und trotzdem drehe ich mich nur um mich. Immer wieder falle hin, sündige, habe schlechte Gedanken, verlasse Gott, lebe in der Welt. Lasst mich unterhalten, vergesse, worum es wirklich geht, habe Angst vor Menschen oder sonst irgendwas. Egal, was in unserem Alltag so kommt an Stürmen. Ne? Aber ich merke einfach nur, ja, ich bin schwach, ich kann es nicht. Ich will, aber ich kann es nicht. Und das haben die Juden damals nicht verstanden. Durch Jesus ist es kein Problem mehr geworden. Weil jetzt ist die Gnade endlich da und die Gnade verfügbar für jeden zu jeder Zeit. So wie Jesus sagt, kommt einfach regelmäßig, erinnert euch, kommt zum Tisch und macht das Abendmahl, kommt zu mir und feiert, dass ihr Vergebung habt für eure Sünden. Weil jede Sünde wird vergeben, außer einer, die kann nicht vergeben werden, das ist mich abzulehnen. Weil dann keine Gnade da ist. Ich bin das Rettungsboot. Wenn du dieses Rettungsboot ablehnst und sagst, ich warte auf das Pinke, das Blau gefällt mir nicht, dann wirst du ewig warten im Wasser, aber es wird keins kommen, weil es gibt kein Pinkes. Es gibt nur mich. Ich fahre bei jedem Menschen manchmal mehrmals vorbei und lade ein und sage, komm rein ins Trockene, in Sicherheit, auf einen guten Grund, der nicht untergeht. Der Geist macht lebendig. Und das ist das Geheimnis, dass wir verstanden haben, weil wir es verstehen dürfen. Das ist eine Ehre und das ist auch Gnade von Gott. Der Herr aber, Vers 17, der Herr aber ist der Geist. Ein cooler Vers, wo drin steht, der Heilige Geist ist Gott. Der Herr, Jesus aber, ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das ist das große Geheimnis, das der neue Bund gebracht hat. Das, was so simpel und so unnatürlich klingt, aber trotzdem alles beinhaltet. Der Unterschied zu dem Gesetz und dem Werke tun, um besser und herrlicher zu werden, und dem, was Jesus wirklich vollbringt in uns. Das, was man annehmen muss, dieses unverfälschte Evangelium, das die Apostel gebracht haben, was so simpel ist und so einfach, so dass man es gar nicht annehmen kann eigentlich, weil es im Kopf überhaupt nicht zu verstehen ist. Nämlich, was Paulus gesagt, guck auf Jesus im Endeffekt. Guck auf Jesus. Und wenn du auf Jesus gerichtet bist und ihn suchst in seinem Wort, wenn du ihn suchst in deinen Gebeten, wenn du mit ihm kommunizierst und Gemeinschaft hast, lebendig und innig, wenn du in seiner Gnade lebst, dann wirst du mehr und mehr verwandelt werden. Automatisch. Das ist das, was dich verändert und was dich heiligt. Stufe für Stufe, Schritt für Schritt. Von Herrlichkeit zu mehr Herrlichkeit. Das ist das, was Paulus gesagt hat, lebt in der Gnade, lauft in der Gnade, steht in der Gnade, bleibt in der Gnade. Lasst dir meine Gnade genügen, hat Gott zu Paulus gesagt. Was die Gnade verändert uns. Und ich bin so dankbar dafür. Weil mein Herz ist erfüllt mit Jesus Christus und ich habe den Heiligen Geist in mir und mir macht es nicht Spaß zu sündigen oder schwach zu sein oder zu fallen. Sondern ich bin dann unzufrieden und sage, nein, ich möchte dir gefallen. Das macht mir keinen Spaß mehr, so zu leben wie ohne dich. Das macht mich unzufrieden, mir fehlt was. Also dieser neue Mensch drängt mich irgendwie zu Gott. Und wenn der alte Mensch sich abwenden will von Gott in kleinem Maße, dann ist der neue Mensch sehr unzufrieden. Und es ist ein ständiger Kampf und Gerangel. Das ist eben das Schöne. Gott ist der Einzige, der wollen und wirken tun kann. Der einzige, der mich wirklich so berühren kann und mich dahin führt, so dass ich demütig auf meine Knie falle und sage: Mach, nimm meine Träume, nimm meine Visionen fürs Leben, so ein, nimm meinen Bauplan, den ich habe, so ein, mein Konstrukt, wo ich denke, das ist der Weg für mich, so ein, das sind, ist die Familie oder was auch immer man sich so wünscht oder von was man so träumt, ne? Hier ist es so ein, und jetzt leite du mich da durch meinen Alltag, leite mich durch mein Leben. Ich wähle den schmalen Weg und ich vertraue. Und du läufst mit Jesus auf einmal so und bist nicht mehr allein. Und egal was er nimmt und egal was er gibt, es ist okay. Weil du guckst auf Jesus und du siehst sein Lächeln und du weißt, es ist alles in Ordnung. Aber wenn ich meinen Blick senke von Gott und auf diesen schmalen Weg versuche zu gehen, ohne auf ihn zu sehen, dann sehe ich nur meine Stürze und meinen Schorf, weil ich schon wieder gefallen bin. Dann sehe ich nur meine Schwachheit, meine Ängste, meine Nöte. Dann sehe ich die Sorgen darum, dass warum es nicht in Erfüllung kommt, was ich mir wünsche oder wofür ich arbeite. So. Und ich bin frustriert und ich bin schwach und depressiv irgendwann. So. Und dann bin ich dieser Füller, der nicht mehr in Gottes Händen ist und dessen Tinte dann austrocknet, weil er noch rumsteht. Das will ich nicht. Jesus hat gesagt, so ein ich setze in euch Wohnung und da setze ich eine Quelle rein. Ich bin diese Quelle des lebendigen Wassers, das überströmt aus euch herausfließt. Ich mache euch nicht nur zu Gefäßen, die ich fülle, sondern ich mache noch einen Schlauch dran und da kommt was raus. So seid ihr ständig voll, aber andere werden auch nass. Ja. Nur vertraut mir und lauft. Ich bin so dankbar dafür, dass seine Gnade mich verändert und nicht mehr das Gesetz. Weil ich kenne die Gesetzlichkeit in mir und auch das Religiöse in mir. Das kommt manchmal raus und Gott zeigt es mir zum Glück. Aber wenn ich gesetzlich bin oder religiös und nicht auf Gottes Gnade und Kraft vertraue und mich nicht ausstrecke nach seinen Gaben, dann bin ich absolut frustriert über mich, weil ich erkenne, ja, ich kann so Gott nicht gefallen. Und weil ich gefalle ja mir noch nicht mal so, wie ich gerade wandle. Weil ich einen Blick habe dafür, wie ich mal wandeln möchte. Aber ich kann es nicht, ne? Also bin ich frustriert. Auf der anderen Seite, und das ist der Kehrtseite von der Gesetzlichkeit oder von der Religiosität, gefalle ich mir auch ganz gut, wenn ich andere angucke und denke, ja, ich laufe besser als der. Weil ich bemühe mich ja. Also ich versuche wenigstens, ne? Ich bete ja wenigstens früh oder mache meine Andacht. So, und auch wenn ich mit Gott vielleicht nicht sitze. Ich komme ja zum Gottesdienst regelmäßig oder sonst was. Guck mal, die Leute, die kommen nur alle 3 Wochen oder viermal oder ja, wenn sie Lust haben. So, also auf der einen Seite gefällst du dir und preist dich, auf der anderen Seite demütigst du dich und bist zerbrochen. So, das ist keine Freiheit und kein Frieden in Gott. Ne? Deswegen ist es umso besser, sich an seiner Schwachheit zu rühmen vor Christus und zu sagen, du bist meine Stärke. Weil dann ist man frei von sich selbst, so ein, und man hat Frieden. So ein, weil es ist doch ganz logisch, ich kann von meinen Kindern erwarte ich nicht mehr als das, was sie leisten können. Ich würde es so gerne, ich wünsche es mir so gerne. Ich wünsche mir, dass Timo mal einen neuen Satz sagt und nicht immer das Gleiche. So ein, oder mal auf die Beine kommt und läuft. Ich wünsche mir das einfach. So ein, für ihn auch, aber auch für mich. So ein, da bin ich Egoist. So ein, bei ihm immer tragen oder immer warten und das ist echt anstrengend. Ne? Immer diesen Rolli mitschleppen, immer diese Orthesen früh und abends, immer zwei verschiedene Dinge wechseln, das dauert so ewig, so anstrengend und auf Dauer nervt sowas. Ne? So ein, weißt du, oder Piti, so ein, na, ist egal. Ne? Ich wünsche mir einfach vom Herzen her, dass meine Kinder schon weiter sind in manchen Bereichen, aber ich erwarte es nicht, weil es ist unmöglich. Da wäre ich als Vater auch nur frustriert und meine Kinder erst recht. Und so ist doch Gott auch so ein. Er sieht uns in unserem Stand, der wir sind, und mehr erwartet er nicht. Wie sollte er denn? Wie kann er denn von mir erwarten, dass ich Christus gleich bin oder Paulus gleich? Unmöglich, weil ich bin's nicht. Deswegen die Gnade. Wer in der Gnade lebt, wird erwachsen. Stück für Stück, Tag für Tag, solange er sich ausstreckt nach Jesus. Jesus hat ja gesagt, bleibt in mir und ihr werdet alle Frucht bringen, die ihr braucht. So. Und ihr werdet reifen. Durch mich. Nur ich bin der halt, der im Gesetz manchmal im alten Bund sich verankert und dann unzufrieden ist, weil ich so ungeduldig bin. Und so unzufrieden, weil ich möchte gerne erwachsen sein, aber das will ja jedes Kind, oder? Und du bist total frustriert, sitzt da mit deinen ersten Pickeln und, weißt du, und denkst so, ja, ich möchte aber auch bis um 8 rausgehen und nicht um 7 im Bett liegen. So, ne? So, das könnte ich auch. Ich möchte auch auf die Party oder das oder jenes. Was man als Kind so hat für Probleme, ne? So, du bist total frustriert und die Welt ist schlecht und alles kann nicht schlimmer werden. Und manchmal benehme ich mich auch so in Christus oder außerhalb von Christus, ne? So, aber das ist eben das, so, Gott hat mehr Geduld als ich. Das ist was Wunderbares. Ja. Gott sitzt da ganz entspannt. Er sagt zu mir, er hat mein Leben in der Hand. Jede Minute und jede Stunde ist schon fertig für ihn. Da ist kein Stress für ihn. Keine Überraschungen oder so, wo er besonders aufpasst, sondern alles ist entspannt für ihn. Für ihn ist schon alles fertig. Ich bin schon zu Hause. Er baut sogar schon ein Haus. Der ist sicher, ich komme. So. Nur ich bin halt der sich entscheiden muss, möchte ich diese Freiheit und diesen Frieden annehmen oder weiter kämpfen im alten Bund. Und es ist doch klar, dass wir fallen. Paulus hat das doch uns gesagt. Er hat gesagt, ja, ich falle. Aber wenn ich falle auf meinem Lauf, dann schaue ich nicht nochmal zurück oder bleib nicht liegen und bemutter mich so, sondern ich stehe dann halt wieder auf. Ich bin halt gefallen und bumm. So, mehr nicht. Ich bin gefallen, stehe wieder auf, guck weiter aufs Ziel und renne weiter. Das, was nun wichtig ist, ist halt das Herz, was wir haben. Ne? Das ist das Einzigste, was Gott sich nicht erkaufen kann. Das, was Gott sich nicht einfach nehmen kann. Unser Herz, unser Willen, uns. Wir haben die freie Wahl, uns zu entscheiden, jeden Tag aufs Neue. Paulus hat gesagt, ich laufe diesen Lauf, ich bin auf dem Weg Jesu, aber ich laufe so, dass ich der Erste sein möchte. Da geht es nicht darum, dass er der Erste wird, weil das ist Jesus. Und wir kommen alle gleichzeitig ins Ziel. So. Aber das bedeutet von seiner Leidenschaft her und von seinem Investieren von Kraft, gibt er sein Bestes. Und ist unzufrieden, wenn er das nicht gibt. Ne? Mehr heißt es nicht. So. Und das ist was Wunderbares. Und da stellt sich halt raus, wie schnell du wächst. Ja. Das ist wie hier mit dem Marathon heute. So, manche, die laufen einfach nur, um zu laufen. Die sind halt hinten, sind zufrieden, Platz 2051 zu sein oder sonst was. Ne? So, andere laufen, weil sie gerne eine Medaille haben, wo eine Zahl nur draufsteht. Oder sind zufrieden, wenn sie unter den ersten 10 oder unter ersten 100 sind. Ne? Die haben ein Ziel vor Augen und eine Zeit vor Augen und dafür trainieren die. Und so ist es halt bei uns. Und du kannst es erkennen in deinem eigenen Leben immer wieder in der Art, wie ernst du es meinst mit deinem Lauf, mit Jesus. So viel Gott hast du auch in deinem Leben gerade. So laut ist es auch. Und wenn es leise ist um Gott oder wenn wenig Kraft von ihm da ist oder Einsicht oder Leidenschaft, dann ja, lässt du dich gerade gehen und sagst so, ach ja, Hauptsache ich komme an. So. Aber dann ist auch nicht viel. Ich fiel da, so. Ne? Paulus sagt hier zu Timotheus an denen, Quatsch, zu den Korinthern, Leute, vergesst dieses Evangelium, was die Leute euch bringen. Dieses Wofür-Evangelium bringt euch nichts. Ich kann so leben, wie ich bin. Tada, so. Ich kann, muss das Wort nicht ernst nehmen. Ich kann meine eigenen Pläne machen und reich werden, das ist in Ordnung, so, und egal, was Gott für mich geplant hat, so, ne? Hauptsache, ich glaube an Jesus. Da ist keine Kraft, weil du läufst nicht den Lauf, sondern du läufst dein eigenes Rennen nebenan, was total peinlich ist. So, ich hatte heute auch überlegt, so, eigentlich hätte ich jetzt Lust, einfach mal 10 Meter mitzurennen. So, ne? Wäre total dämlich und peinlich, so, hab's dann gelassen. Aber manchmal mache ich das als Christ, ne? So, dann laufe ich einfach meinen eigenen Lauf. Neben denen, die wirklich laufen. So. Das ist einfach nur peinlich, weil ich habe noch nie mal eine Nummer dafür. Und ich kriege auch nichts. Selbst wenn ich ankomme und wirklich alles gebe, dann stehe ich denn da und dann guckt die mich nur an. Ja, wer sind Sie denn? Ich bin Stefan, ich habe den ganzen Lauf gemacht. Ich bin Erster. Ja, da hättest du deine Gebühr für, sag ich, bezahlen müssen. So, ne? Ja, dadem. Das sind, Gott sagt einfach nur, lauft euren Lauf so gut wie es geht mit mir. Und ich werde euch jeden Tag aufs Neue eine kleine Last geben und ihr werdet jeden Tag aufs Neue eure Sorgen haben, eure Problemchen, aber hey, die könnt ihr bewältigen, wenn ihr mit mir das macht. So. Das andere Evangelium, ja, du kannst noch ein besserer Christ werden, indem du dies und jenes tust. So. Glaubt ihr werdet reifer mit Gott, wenn ihr früh morgens euch überwindet, stille Andacht zu machen und zu beten? Das bringt mich nicht näher zu Gott. Außer ich tue es mit dem richtigen Herzen. Wenn ich mit dem richtigen Herzen früh morgens aufstehe und sage, oh Gott, ich bin so müde, oh, ich suche dich. So. Ich möchte ein Rendezvous mit dir haben. So. Ich möchte mit dir zusammensitzen und einfach mit dir wach werden. Weil du redest so ruhig. Nicht so wie meine Kinder. Du bist, Gott, du bist mein Kaffee frühmorgens. So ein Schluck für Schluck. So ein werde ich wacher bei dir und klarer. So ein, weißt du, dann ist es was super Schönes. Aber wenn du frühmorgens da sitzt und sagst, ja, ich habe 10 Minuten, die nehme ich mir vor für Bibel lesen, dann fängst du an zu lesen und du liest drüber und du kriegst eigentlich gar nichts mit. Aber das stört dich noch nicht mehr. Und dann gehst du noch ins Gebet so und Herr, ich danke, segne den Tag heute, segne noch meine Frau und Kinder. Amen. Dein Wille geschehe. Ne? So, und du gehst raus und du bist eigentlich wie vorher. Da hätte ich die Zeit lieber mit dem Kaffee genießen können. Hätte ich mehr gehabt. Ne? Das Herz ist das Entscheidende. Deswegen sagt Paulus jetzt, und das lesen wir noch, die 6 Verse, kommt zurück zum einfachen Evangelium. Und vertraut drin, dass in Jesus Christus wirklich alles, alle Kraft ist und alles, was ihr braucht, um anzukommen, um zu funktionieren. Dass wirklich er, und ich will nichts anderes wissen als Jesus gekreuzigt und wieder auferstanden, dass das reicht, damit wir im Geist laufen können und Sieg haben. Vers 1, Kapitel 4. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dingen haben gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die schändliche Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Da sagt ihr, wir brauchen das gar nicht. Gott hat das überhaupt nicht nötig und wir auch nicht als Apostel, dass wir mit Hinterlist versuchen, die Menschen für Jesus zu gewinnen. Da stehen wir drüber. Ich brauche auch nicht das Wort irgendwie was wegzulassen, nicht zu erwähnen oder irgendwie was hinzuzudichten, so ein, was nicht im Kontext steht, damit die Menschen Jesus mehr akzeptieren und schneller akzeptieren und weniger Anstoß haben. Das haben wir nicht nötig und Gott auch nicht. Sondern wir predigen so, wie es ist und jeder wird sich selbst entscheiden. Und wir tun das vor Gott. So. Das ist was Tolles. Ich bin da so dankbar für. Ich habe überhaupt keinen Bock, eine Pantomime zu sein. Oder so ein Typ, der hier Konzerte macht für die Menschen auf der Straße, wie ein Straßenmusikant. Oder ein Clown halt für die Menschen. Weißt du, wenn ich anfange, erst eine Show zu machen, damit die Menschen sich interessiert fühlen für einen Gottesdienst. Oh Mann, da habe ich mein Leben lang Stress, weil ich muss immer besser werden. Und das Programm muss bleiben, damit die Leute unterhalten bleiben, wenn sie dann kommen. Ne? Schrecklich. So, mir tun die Pastoren so leid. Wirklich. Die dieses 10-Punkte-Programm machen. Mir tun die so leid, die auf Multiplikation setzen. So, weil das sind Entertainer geworden und die kommen nicht mehr raus. Das ist eine Falle. So. Und du musst im Endeffekt das Wort verkürzen und auch die Botschaft verkürzen, damit wirklich alle angesprochen werden. So. Das ist so schade. Die Christen gehen raus heutzutage, weil sie so viel Angst haben vor den Menschen, nicht zu gefallen, so, dass sie rausgehen und sagen, ja, kennen Sie Jesus? Nee. Will ich eigentlich auch gar nicht. Ob vielleicht, ich keine Ahnung, aber ich bin kein Christ. Nee. Was würde dir denn gefallen im Gottesdienst, damit du kommen würdest zum Gottesdienst? Weißt du, Jesus steht da und er schämt sich in dem Moment, da bin ich mir sicher. So, weil im Endeffekt heißt das ja, ich schäme mich für Jesus Christus, meinen Herrn. So, von daher, wie könnte ich denn Jesus präsentieren, sodass er dir gefällt? So, das habe ich nicht nötig. Weil ich stehe vor dem Angesicht Gottes und für den muss ich mich nicht schämen. So viel hat er gegeben, so herrlich und schön ist er. Und so steht auch Paulus hier und sagt so, hey, ich bin kein Entertainer. Ich erzähle ganz simpel die Wahrheit. Und wem es gefällt, dem gefällt es. Und wem nicht, dem nicht. Das ist das Schöne. Hier sitzen, ich rechne damit, dass nie viele Menschen zum Gottesdienst hier sitzen werden. So, aber die, die dann hier sitzen und sich entscheiden, hier zu sitzen, denen geht es zum Glück nicht um Unterhaltung. Sondern da lachst du. Jetzt sag nicht, du hast dich verschluckt, das ist eine Lüge. Ja, doch, ich hab's gesehen. Ja, du sitzt ja nur hier wegen Unterhaltung. So. So. Ist doch viel besser. Für Jesus war es viel besser, nur 12 Jünger zu haben, so ein, und denen alles beizubringen, sich zu investieren und dann zu gehen, als seine Zeit kam. Und die haben weitergemacht mit der gleichen Leidenschaft, so ein, als sich in 500 nur zum Teil zu investieren. Ja. Weil 500 waren mit. So ein, was ist das denn das Schöne? Billy Graham hat das mal gesagt, das werde ich nicht vergessen. Habe ich auch schon mehrmals gesagt, aber ich sage es nochmal. So ein, er wurde gefragt, so, ne, er hat Millionen zum Glauben geführt, vielleicht Milliarden, wer weiß, so ein, auf Dauer, ne, mit der ganzen Frucht und so. Aber er wurde dann irgendwann mal gefragt, so, hey Billy, wenn du was anderes machen könntest, ist klar, war alles Gottes Wille, kannst du nicht und würdest du auch nicht, aber einfach vom Menschlichen her, wenn du was anderes machen könntest, was würdest du anders machen? Und er hat gesagt, ich würde gar nicht evangelisieren gehen, ich würde mein Leben darin investieren in 12 Menschen. Mich absolut investieren in die 12 Menschen, weil die 12 könnten genauso viel bewirken wie ich als Einzelner. So ein, und das ist das, was Jesus uns lehrt, Jüngerschaft. Ihr bringt einen Menschen zum Glauben, aber dabei bleibt nicht so ein, weil das ist was Herrliches und was Wunderbares, aber das eigentlich wirklich Herrliche ist, sich dann in diesen Menschen zu investieren. Ihn zu lehren, dass er ein Jünger wird, dass er selbstständig mit Jesus gehen kann und fähig wird, andere zu lernen und zu unterweisen. Das kostet dich, das kostet dein Leben, wenn du dein Leben jemand anderen schenken musst. Ich sehe das als Vater. So ein, du bist Single, oh, und dir geht's wunderbar. Ja, du stehst auf, wann du willst. Du gehst ins Bett, wann du willst. Du gehst weg, wann du willst. Du isst, wann du willst. Wie du willst, was du willst. So ein, du tust einfach im Endeffekt das, was du machen musst. Und der Rest der Zeit machst du das, was du willst. So ein, und dann kriegst du eine Frau oder einen Mann. Und dann fängt, wird's schon enger. Ne? So, dann kannst du nicht mehr essen, wann du willst oder wie du willst oder was du willst. Nicht mehr einfach weggehen, weil dann das wird keine gute Ehe. Wenn du einfach sagst, ja, tschüssi, ich bin mal bei Freunden. So, ne? So, und dann kommen Kinder. Und dann geht's erst richtig los. So, weil dann heißt es, okay, jetzt geht's gar nicht mehr um mich, sondern nur noch um meine Kinder. So, ne? Jetzt bestimmen sie, wann und wie und was. Und das ist was Gutes, weil dadurch wird man gebrochen und lernt Demut. So, dadurch lernt man erstmal, was es heißt, verliere dein Leben, um Leben zu gewinnen. Ne? Von daher, habt Respekt vor euren Müttern. Falls ihr einen guten Vater habt, vor dem auch. So, es kostet echt einen selbst, jemanden groß zu ziehen. Aber das ist auch das in der Gemeinde. Und das kostet, zu Jünger zu machen. Das bedeutet, man verzichtet selber auf seine Freiheit, um jemand anderen Freiheit zu schenken. Das ist Jüngerschaft. Das heißt nicht mal ab und zu anrufen oder einfach mal so ein Quickie-Gebet für denjenigen, sondern wirklich hinterher zu sein und sich zu investieren. So Jesus zu suchen in der Gemeinschaft. Aber zurück zum Text, damit wir fertig werden. Vers 3. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Also wenn die Leute Jesus nicht verstehen, dann weil sie es nicht verstehen. Weil sie nicht zu den Erwählten und Berufenen gehören. Weil sie zu denen gehören, die Gott ablehnen. Und für die ist Jesus eine Torheit. Vers 4. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Es gibt eine Berufung, eine Erwählung, sagt Gottes Wort immer wieder. Ne? So wie an der Stelle hier. Und dass Gott Sinne verblendet. Und ich denke, das ist wie beim Pharao. Der Pharao ist gemacht, sagt Gottes Wort, zum Gefäß der Unehre. Aber trotzdem hatte der Pharao mehrmals die Chance, Buße zu tun und zu sagen, okay, ich lasse dein Volk gehen. Du bist Gott. Aber irgendwann war Punkt und irgendwann war der Hochmut zu viel und Gott hat gesagt, gut, jetzt verstocke ich dein Herz und das war's. Weil du entscheidest dich eh nicht für mich, du machst nur Probleme. Also nehme ich dich dann lieber als Werkzeug, um die Menschen zu retten, mein Volk rauszuführen. Ja. Und so ist es für mich ein Wohlgeruch und ein absolut angenehm, dann und total entspannt mit Leuten zu reden über Jesus. Ich kann dir nur so mein Bestes geben, was ich habe, kann nur das erzählen, was Gott mir gerade in den Kopf legt, so ein, und der Rest ist okay. Liegt nicht an mir. Kein Christ kann traurig weggehen und sagen, ja, ich habe keine Gabe zu reden. Oder ich muss ja. So, oder warum auch immer derjenige sich nicht bekehrt. Ne? Ich habe keine schönen Bilder. Oder ne. So, ist egal, weil wir können einfach. Wir sind wir selbst und so will Gott uns benutzen, das ist schön. Ich erwarte auch nicht von meiner Zange, dass sie funktioniert wie ein Hammer. Habe ich mal probiert, klappt nicht. So, von daher sind wir alles einzelne Glieder und Gott ist total entspannt. Er nimmt mich und er benutzt mich und ich kann mich einfach nur führen lassen. Ist herrlich. Gott erwartet nicht mehr von mir, als ich geben kann. Und das, was ich geben kann, kommt von ihm. Also kann ich ihm Ehre geben und sagen, hey, danke, Herr. So, also lasst uns noch den Rest lesen. Vers 5. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern wir verkündigen Jesus Christus. Auch dafür bin ich so dankbar. Das ist Entspannung pur, was Paulus hier schreibt für mich. Als Evangelist und als Pastor. Und als Jünger Jesu. Als Nachfolger. Und mir tut das so leid, diese Lasten zu sehen bei Brüdern und Schwestern, die das falsch gelehrt bekommen. So. Ich brauche mich nicht selbst verkündigen. Das ist so toll. So. Es geht nicht um mich. Das heißt, ich habe mal irgendwann so ein Bild gemalt. Ich male ja gerne so ein, und mit Superhelden, ne? Ganz viele verschiedene Superhelden mit ihren Superkräften, alle natürlich Sixpack und so, ne? So ein, und das ist die Welt so ein, und daneben halt Jesus seine Jünger, ne? Alle genauso angezogen, aber der eine halt mit so einem dicken Bauch und der andere im Rollstuhl und mit Krücken so, ne? So ein schlaksiger Typ oder sonst was, halt so richtig Loser, ne? So ein, aber hey, ich finde das so schön so, es geht nicht um mich. Ich brauche nicht da ankommen wie Superman mit meiner Locke vor den Leuten und sagen, hey, guck, wie ich strahle. So ein, ich bin der Stefan. Christ. So ein, weißt du, sondern ich komme einfach an und sag,
Hi, Stefan. Jesus.
so ein, und die Leute gucken auf mich und denken, ach du je, und dann gucken sie auf Jesus und denken, wow. Was für eine Locke. So, ich finde das so schön. Wir können entspannen. So, ich brauche keine Menschenfurcht haben, heißt das. Ob ich nur gefalle oder nicht, ist totale Nebensache. So, Gott hat es ja auch gesagt, so, wer wir sind. Mich beruhigt der Vers auch total. Das ist für mich eine Segnung von Gott. So, ich benutze die Dummen, um die Klugen in der Welt zu zeigen, was. Und ich benutze die Schwachen, um die Starken in der Welt zu zeigen, wie stark ich bin. Das heißt, ich bin dumm und schwach, weil ich gehöre zu Jesus. So ein, das ist so herrlich. So ein, also brauche ich mich noch nicht mal darum sorgen, ob ich wirklich intelligent rüberkomme. So ein, ne? Weil ich kann kommen und sagen,
ich helfe
so ein, und die Leute gucken mich an und sagen, hö. Und dann hören sie aber, was Jesus sagt und sagen, oh, der ist klug. Im Gegenteil, wenn ich noch dumm und schwach rüberkomme, dann sieht Jesus noch stärker aus in dem Moment. So. Und ich find das so schade, dass dieser Druck halt auf uns liegt, dass wir werden wie Entertainer und wie nur an unsere Fassade bauen, an unserem Äußeren, uns dann nur noch Gedanken machen, bin ich schön genug, bin ich klug genug, bin ich schlank genug, habe ich genug Sixpacks, warum habe ich ein Einpack, ne? Muss ich Diät machen, jetzt esse ich nur noch Körner, damit ich mehr strahle, ich finde es schade, weil im Endeffekt könnte unser Leben so entspannt sein. Aber trotzdem würde die Betonung auf Hingabe. Jesus hat viel gefordert von uns. Sehr viel. Alles. Er ist gestorben am Kreuz, um uns zu töten. Wir sind zum Tode verurteilt. Und wir standen am Kreuz und haben gesagt, ja, ich möchte sterben. Ich verliere mein Leben, um dieses neue Leben, das du hast, zu empfangen. Und ich werde in diesem neuen Leben leben, so gut es geht. Dafür hat er so viel bezahlt für die Möglichkeiten. Und dafür bin ich so dankbar. Und nicht nur das, er sagt, ihr müsst täglich sterben, täglich euer Kreuz auf euch nehmen. Das heißt, nicht euer Wille, sondern das, was nun mal kommt, müsst ihr tragen. Warum? Für die anderen. Weil ihr seid schon gerettet und gesegnet. Es kostet viel. Für mich kostet es alle meine Träume. Ich habe eigentlich keine Träume mehr, aber meine Wünsche. Ich habe meine Träume gelebt. Bin kein Mensch, der irgendwie noch sich was wünscht. Ich habe gesehen, dass alles nur Illusionen gewesen und Schwachsinn. Aber trotzdem habe ich natürlich Wünsche oder Interessen. Ich würde gerne mehr leben, das wisst ihr. Den ganzen Tag Steine sammeln. Und Muscheln fände ich toll. weißt du, am Strand abhängen, so ein, den Surfern zugucken, so ein, weißt du, eine Farm haben mit vielen Tieren. Da können auch fremde Menschen kommen und da mit den Tieren spielen, ist mir egal. So ein, ne, das finde ich echt, das wäre mein Ding. Aber nee, ich bin halt ein Görlitz am Fluss. Ist auch gut, so ein, aber es ist halt ein Opfer, ne, irgendwo. Ich hätte gerne ein Haus mit viel Land, so ein, aber das ist nicht dran. Also gebe ich das Gott und sage, okay, dann ist es halt nicht dran. Ich werde schon mein Land haben in der Ewigkeit dann. So ein, mit den Tieren spielen. So ein. Und so gibt's große Sachen und aber auch kleine Sachen, so, wo man halt sagen muss, okay, ich gebe es dir dann und vertraue einfach. Und ich kann nur sagen, ich habe eigentlich noch nie was verloren, nur gewonnen. So, weil er gibt mir viel mehr als das, was ich mir erträumt habe, so, ne, im Endeffekt. Und obwohl der Lauf manchmal hart ist, ich fühle mich total gesegnet. So, obwohl ich nur am Kämpfen bin, seit ich mit Jesus gehe und seit ich im Dienst bin, nur unter Anfechtung stehe und unter Druck, ich fühle mich trotzdem total gesegnet. So, wir wissen, für wen wir hier laufen, wen wir verkündigen, und für den müssen wir uns nicht schämen. Für den Rest müssen wir uns schämen, aber nicht für Jesus. Weil er ist die Herrlichkeit in Person. So, und er verwandelt uns in seine Herrlichkeit, das, was abgefahren ist. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Wir machen uns klein und sind, dienen euch. Das ist demütigend, zu Menschen zu gehen, die man kaum kennt, und zu sagen, ja, ich bin ein Knecht. Ich bin dein Sklave. Aber ich bin bereit, sobald du Hilfe brauchst oder was forderst, dir zu beizustehen. Ob es nur im Trost ist oder im Materiellen. So, ich stehe dir zur Verfügung. Ob es meine Zeit ist oder sonst was. So, ich bin ein Knecht und ich diene dir gerne. Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unsere Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also wenn du im Angesicht Jesu Christi bist, dann wirst du auch Gott erkennen. Und das ist was Herrliches, was Einfaches und trotzdem was so Mächtiges. Und ich glaube, ich brauche mein Leben lang, um das zu verstehen, und komme trotzdem nicht zur Erkenntnis. Aber trotzdem ist es schön, dieses Stückweise auch zu erkennen, immer wieder, aufs Neue. Und darin zu wachsen, was wirklich heißt, zu lieben und geliebt zu werden. Mit Gottes Liebe. Also lass uns beten. Ich danke, dass du uns aus diesem Gesetz befreit hast, Herr, und dass wir nicht mehr unter diesem toten Wort stehen, das kein Leben bringt und keine Hoffnung hatte, sondern keine Hoffnung hat, Herr. Und wenn ich versuche, so zu sein wie du, dann schaffe ich das nur begrenzt. Und dann ist es im Endeffekt schlimmer, weil ich frustrierter bin als vorher, so, als bevor ich probiert habe, heiliger zu sein. Aber ich danke dir auch für, ich danke dir für diesen neuen Bund und für dieses Leben, das du geschenkt hast, durch dich und deinen Geist, durch Glaube und durch Gehorsam. Ja, durch dich werde ich verändert, das sehe ich. Was du in den letzten Jahrzehnten, was du in den letzten Jahren gemacht hast, das, ja, ich verändere mich, das sehe ich. Mir gefällt, wohin ich wachse. Und ich sehe das hier in der Gemeinde bei all denen, den ich hier begleiten durfte, so wie du veränderst und Frucht bringst, so Stück für Stück, Tag für Tag. Du siehst unsere Kämpfe und ich danke, dass du Sieg schenken willst und Frieden. Ja, hilf uns da einfach, dass wir das sehen und einander ermutigen und erbauen können, dass wir uns trauen, Licht zu sein, ein offener Brief, sondern der von deiner Herrlichkeit zeugt. Ja, ich möchte mich nicht schämen für dich. Und auch wenn die Welt dich verflucht und dich auslacht, so wie du die Dinge siehst, aber ich weiß, dass es so rein und so herrlich ist und so gut. Ja, und wer dich nicht annimmt, ja, das ist echt schade. Den bitte ich, dass du ihn weiter versuchst zu erreichen und anklopfst. Und ich bitte dich, dass du uns raussendest und Licht sein lässt, Herr. Ich möchte mich nicht schämen, Licht zu sein. Weil du bist das, in das sich ein Mensch verliebt und auf ewig glücklich ist. Ich freue mich auf die Ewigkeit, wo das Kämpfen aufhört, aber ich danke dir auch für das Leben hier und jetzt, das voll ist mit dir, wenn ich das zulasse. Also lehre uns weiter, Herr. Und stärke du uns im Bein, dass wir nicht aufgeben. Dass wir diesen Frieden finden, diese Freude, von der du redest, was eine Frucht ist, des Geistes sind. Ja. Und hilf uns, dass wir gut reifen, erwachsener werden in dir. Ja. Segne noch das Essen und die Zeit noch zusammen. Ja. Amen. Amen.